Guten Morgen, lieber Gemeinde. Ich freue mich, dass wir uns in der Woche, uns versammelt haben, um miteinander Gemeinschaft zu haben, um miteinander den Herrn anzubeten. Und die interessante Frage, die gleich am Anfang gestellt worden ist: Heute ist eigentlich Feiertag, stimmt das? Karfreitag ist ein Feiertag, gesetzlich in Deutschland. Sollen wir denn feiern oder trauern? Das ist eine interessante Frage, die am Anfang gestellt worden ist. Und ich habe auch gebetet, als wir mit Brüdern gebetet haben, ich habe auch das Wort Feiertag gesagt im Gebet. Da dachte ich, was feiern wir eigentlich? Ja, erinnert ihr euch, woher kommt Passa? Auf Russisch ist das Pascha, Ostern ist in Deutsch. Und eigentlich in der Bibel steht auch das Wort Passa. Woher kommt das? Das kommt aus dem Alten Testament. Erinnert ihr euch, als das Volk Israel aus der Sklaverei Ägypten rausgezogen werden musste, da waren, da heißen die Plagen, ja? 10 Plagen. Und die letzte Plage war dieses Passa-Plage, kann man das so nennen vielleicht. Und als der Engel, der Verderber, rumgegangen ist, er sollte jeden Erstgeborenen vernichten oder umbringen oder das Leben wegnehmen. Das war der Befehl Gottes. Und das war in Ägypten. In jedem Haus war jemand, der Erstgeborene ist. Und was interessant ist, nicht nur Menschen, auch Tiere. Und in jedem Haus war Trauer. Und das war allererste Passa. Und wisst ihr warum? Dass ein Feiertag ist, weil die Leute, die Passa-Lamm gegessen haben, die mussten zuerst das Blut von diesem Lamm nehmen und die Tür oben, diese Balke und an den Seiten beschmieren. Und als der Engel mit seiner tödlichen Kraft rumgegangen ist, der hat es gesehen, hier ist Blut vergossen worden. Und wir wissen aus der Bibel, ohne Vergießen des Blutes gibt es keine Vergebung. Und er schaut und weiß genau, hier ist Blut vergossen. Hier werde ich nicht anfassen. Das Haus soll nicht, in dem Haus soll nicht Trauer sein. Da soll keiner sterben. Und das ist doch Feiertag. Für uns wiedergeborenen Menschen ist es ein Feiertag heute. Denn unser Passa ist unser Jesus Christus, der gestorben ist. Und derjenige, der heute oder auch früher das Blut von Jesus Christus genommen hat und hat dem Herrn erlaubt, an den Herzenstüren diesen Kanten am Herzen mit Blut zu markieren, zu stempeln zu lassen, versiegelt zu sein mit Blut, wenn die Zeit kommt, dass der Engel wieder die ganze Erde, wie es geschrieben steht, wird auch alles verbrennen. Dann werden diejenigen, die dieses Passa gefeiert haben, wie wir auch feiern übermorgen werden am Sonntag, diejenigen, die Passa gefeiert haben, richtig gefeiert haben, im Herzen gefeiert haben, die werden sich freuen, weil die gerettet werden. Ich möchte heute ein Kapitel lesen über Abendmahl. Die Brüder haben schon früher gesagt, das Thema muss immer passend sein. Wir können nicht zum Abendmahl über irgendwelches anderes Thema predigen. Oder zum Passa können wir nicht predigen über Erntedankfest. Deswegen müssen wir uns schon halten. Und ich habe nachgedacht, dass wir darüber nachdenken, was ist Passa? Und dazu lesen wir Markus Evangelium Kapitel 14 und da wird es erklärt, wo Jesus Christus Passa gegessen hat. Das war Abendmahl. Also eigentlich jeden Monat, wenn wir Abendmahl feiern, das ist Passa. Das ist dieses, das Wort Ostern, ich hatte schon mal mehrere Varianten gehört, woher es kommt. Vielleicht von heidischen Völkern und man hat es ja mit dem Wort rumgespielt. Astarta, diese Göttin und Ostern, man hat es irgendwie vereint. Ich weiß es nicht, ich habe das nicht durchstudiert. Für mich Ostern ist Passa. Ich hoffe, es ist auch für euch so. Amen. Amen. Passa ist, Ostern ist für uns Passa. Und lass uns jetzt lesen vom 14. Kapitel. Ab Vers 12. Und wir lesen bis zum Vers 24. Und wir werden komplett anschauen, was es eigentlich an diesem Passatag abgelaufen ist. Nicht an dem ersten Passa, sondern zweite Passa. Nicht, wo damals der Engel der Verderber gegangen ist, sondern wo Passa war, dass Jesus Christus das Lamm war. Vom ersten Vers, ich lese vielleicht von der Leinwand, weil ich andere Übersetzung habe. Ich habe Luther-Übersetzung und an der Leinwand haben wir, welche Übersetzung? Schlachter, ja? Oder Elberfelder. Schlachter, Elberfelder, Luther, man kann jede, also jede Übersetzung lesen, die sind alle sehr schön und sind sehr genau, bloß sind andere Worte verwendet, aber der Sinn ist immer gleich. Wir lesen vom Leinwand, dass wir zusammen mitfolgen könnten. Bis zum Vers vielleicht 26, genau, von 12 bis 26. Ein längeren Abschnitt, aber wir können unseren Einblick werfen, was für ein Passa da war. Und an dem ersten Tag der ungesäuerten Brote, da man das Passa schlachtete, sagen seine Jünger zu ihm, wo willst du, dass wir hingehen und bereiten, auf das du das Passa essest? Und er sendet zwei seiner Jünger und spricht zu ihnen, geht hin in die Stadt und es wird euch ein Mensch begegnen, der einen Krug Wasser trägt. Folget ihm. Und wo irgend er hineingeht, spreche zu dem Hausherrn. Der Lehrer sagt, wo ist mein Gastzimmer, wo ich mit meinen Jüngern das Passa essen mag? Und derselbe wird euch einen großen Obersaal zeigen, mit Polstern belegt und fertig, dasselbe bereitet für uns. Und seine Jünger gingen aus und kamen in die Stadt und fanden es, wie er ihnen gesagt hatte, und sie bereiteten das Passa. Und als es abends geworden war, kommt er mit den Zwölfen, und während sie zu Tischen lagen und aßen, allerdings in dem Zimmer, was ja dieser Mensch vorbereitet hat, dieser reiche Mann, die lagen zu Tisch und aßen, sprach Jesus, wahrlich, ich sage euch, einer von euch wird mich überliefern, der welcher mit mir isset. Sie aber fingen an, betrübt zu werden und einer nach dem anderen zu ihm zu sagen, doch, nicht ich. Und ein anderer, doch, nicht ich. Er aber antwortet und sprach zu ihnen, einer von den Zwölfen, der mit mir in den Schüssel eintaucht. Der Sohn des Menschen geht zwar dahin, wie über ihn geschrieben steht, wehe aber jenem Menschen, durch welchen der Sohn des Menschen überliefert wird. Es wäre jenem Menschen gut, wenn er nicht geboren wäre. Und während sie aßen, nahm Jesus Brot, segnete und brach und gab es ihnen und sprach, nehmet dieses ist mein Leib. Und er nahm den Kelch, dankte und gab ihnen denselben und sie tranken alle daraus. Und er sprach zu ihnen, dieses ist mein Blut, das des neuen Bundes, welches für viele vergossen wird. Wahrlich, ich sage euch, dass ich hinfort nicht mehr von dem Gewächs des Weinstockes trinken werde, bis an jenem Tage, da ich es neu trinken werde, in dem Reiche Gottes. Und als sie ein Loblied gesungen hatten, gingen sie hinaus nach dem Ölberg. Diese ausführliche Geschichte konnten wir anschauen. Wir sehen, dass es schon ein Wunder ist, was hier abgelaufen ist. Und gleich am Anfang sehen wir, allerdings wollte ich ein bisschen in das Kapitel einen Blick werfen, was auch davor geschehen ist. Davor war eine Frau, die den Herrn gesalbt hat, wo viele gedacht haben, wofür so viele Ausgaben sind. Und Jesus Christus sagt, die Bettler habt ihr immer und mich nicht. Und sie hat recht gemacht. Sie hat mich gesalbt. Sie hat mich vorbereitet zum Sterben quasi. Und diese Geschichte abgelaufen. Und Judas Iskariot in diesem Hintergrund war schon bereit. Der hat schon mit diesen Priester schon abgesprochen, wie. Und die haben ihm versprochen, wir geben dir Silberlinge. Und dann geht's los, dass die Jünger Ich möchte vielleicht heute wieder drei Punkte erwähnen, wo wir dann uns festigen, was wir auch heute mit nach Hause mitnehmen könnten, dass wir zu Hause auch diese drei Punkte aufzählen können. Und dieser erste Punkt, ich würde gleich anfangen, das sind die Jünger, die am Anfang das Ganze beobachtet haben. Und der erste Punkt ist Bereitschaft. Die erste Bereitschaft von den Jüngern. Die sagen Jesus Christus. Am ersten Tag der ungesäuerte Brote, Vers 12, als man das Passa opferte, sagte die Jüngern zu Jesus Christus: Wohin sollen wir gehen, um das Passa für dich zu bereiten? Die fragen Jesus Christus: Wo sollen wir dir dieses Passa, wie bei Juden so üblich ist, seit damals, seit Ägypten, wo dieses Passa-Lamm geschlachtet war, wo das alles eigentlich Abbildung war von Messias, der kommen sollte. Und jetzt ist Messias unter ihnen. Und die stellen ihm diese Frage. Wir sind bereit zu helfen. Wir möchten, weil Jesus Christus, wenn wir lesen, er sagt, die Füchse haben Plätze, wo die übernachten. Die Vögel haben ihre Nester. Ich habe keinen Platz, meinen Kopf zu nicken, wo ich schlafen könnte. Das sind die Worte Jesus Christus. Und die gehen zusammen und er lernt und er macht was und die Leute, kranke Leute kommen zu ihm und er macht sie gesund. Und plötzlich ist der Moment, wo die einen Feiertag haben. Passa. Und die Jünger waren bereit, Jesus Christus seinem Meister zu helfen und zu sagen, komm, wir bereiten jetzt ein Passa. Wir wollen, wie bei uns, bei Juden so üblich ist, normal, Passafest feiern, zusammen. Wir werden Lamm schlachten, aber wo machen wir das? Nicht hier im Freien doch. Wo machen wir das? Und die waren bereit. Der erste Punkt, Bereitschaft. Die waren bereit. Die wussten nicht, was auf die zukommt. Und Jesus Christus sagt, passt auf. Ihr geht jetzt in die Stadt. Ihr seht einfach jemanden, der Krug trägt mit Wasser. Sprecht nicht mit ihm. Geht ihm einfach hinterher. Und die Jünger machen auch so. Unglaublich, ja? Stellt euch vor, ihr bekommt jetzt die Aufgabe. Geht jetzt in die Stadt und da wird jemand, ich weiß nicht, damals war es üblich, dass man Wasser getragen hat, ja? Was trägt man heute so? Ich habe nachgedacht, ich bin Pizzabote, ne? Ich trage manchmal Pizza so aus, gelegentlich. Stellt euch vor, da wird ein Pizzabote laufen, geht ihm einfach ihm hinterher. Boah, das ist aber eine Aufgabe, ja? Das ist eine komplizierte Aufgabe. Du musst irgendjemanden finden, der so irgendwas trägt. Lassen wir das wieder Wasser sein, ja? Lassen wir. Stellt euch vor, in unserer Zeit ist Wasser selten, ne? Aber trägt jemand Wasser. Und ich muss in der Stadt Leipzig, in Petersstraße oder welcher Straße da im Zentrum ist, ich muss jemanden sehen, der Wasser trägt. Und dann gehe ich ihm hinterher. Das waren zwei Jünger. Und die gehen ihm hinterher. Ich habe nachgedacht an dieses Ereignis. Es gibt Momente, wo es Leute gibt, denen ich vertraue. Und wenn der Mensch mich anruft und sagt, kannst du kommen? Wisst ihr, was wir antworten werden? Soll ich jetzt kommen? Er würde sagen, ja, okay, ich fahre los. Es gibt Menschen, die mich fragen würden, kannst du kommen? Da würde ich sagen, warum soll ich kommen? Was willst du eigentlich von mir? Was werden wir zusammen machen? Willst du ein Gespräch mit mir haben? Und es gibt Vertrauensbeziehungen, wo die Menschen nicht fragen. Oder zum Beispiel, ich brauche 500 Euro. Wenn ich zum Beispiel jemanden anrufe von euch und sage, ich brauche dringend 500 Euro. Die erste Frage, die eigentlich ich erwarte, wofür? Ja, wofür brauchst du das? Willst du etwa wieder ein Auto kaufen oder wofür brauchst du jetzt 500 Euro auf einmal? Und das ist die Beziehungsebene zwischen Jüngern und Jesus Christus, wo die bereit waren zu machen, aber die wussten nicht, was auf die jetzt zukommt. Das ist das Gleiche. Ich brauche 500 Euro. Okay, ich will nicht wissen, wofür. Hier, nimm's. Genauso ähnlich ist es auch hier. Die Jungen gehen einfach. Die gehen und die sehen diesen Wunder. Die sehen in der Stadt einen Mann. Allerdings, da waren wahrscheinlich 10 Männer oder 20 Männer, die Krug Wasser getragen haben. Das war damals üblich. Und die haben ihn gesehen und die gehen ihm hinterher. Also die erster Punkt, wichtiger Punkt für heute, was wir heute mit nach Hause nehmen. Die Jünger, Jesus Christus, waren bereit, das zu tun, was Jesus Christus sagen wird. Obwohl die nicht wussten, was er sagen wird. Die haben gesagt, Wo sollen wir vorbereiten? Und er schickt sie. Wenn wir das jetzt auf uns übertragen, wir als Christen, hier in der Gemeinde Leipzig, sind wir bereit, wenn Jesus Christus uns persönlich Auftrag gibt, dahin sollst du gehen, den und den sollst du ansprechen, dem und dem sollst du hinterhergehen. Sind wir bereit, das zu tun? Lass uns unsere Herzen überprüfen, inwiefern sind wir bereit, der Stimme Jesus Christus zu gehorsam zu sein. Aber wichtig ist natürlich, die Stimme zu kennen und genau zu wissen, das sagt Jesus Christus. Wie kann man das überprüfen? An der ersten Linie natürlich ist es das Wort Gottes. Jesus Christus widerspricht sich selbst niemals. Die Botschaft, die er hier, das Evangelium, was er hier hinterlassen hat, er würde, wenn er persönlich ansprechen würde, wird niemals widersprechen dem, was in der Bibel steht. Also der erste Punkt, sind wir bereit, das zu tun, was Jesus Christus von uns machen will, das wir machen sollen? Der nächste Punkt, ich habe das gelesen, ich war erstaunt, ich habe mich gefreut auf diesen Vers. Da sandte er zwei seiner Jünger und sagte zu ihnen, geht in die Stadt und es wird euch ein Mann begegnen, ein Krug mit Wasser trägt, folgt ihm. Und wir lesen, dass er genauso tut. Und die Jünger gingen los, Vers 16, und kamen in ihre Stadt und fanden es, wie er es ihnen gesagt hatte. Und sie bereiteten das Wasser vor. Und sie waren bereit. Sie haben das wirklich, diesen Auftrag erfüllt. Die sind hinterhergegangen, die haben es gefunden, die haben diesen Hausherr angesprochen, haben gesagt, und der Hausherr, wie wir gelesen haben, er sagt, kommt, hier ist das Zimmer, könnt ihr bereiten, das Wasser, diese Slammschlachten und zum Tisch bringen und da werdet ihr euren Abendmahl feiern. Der zweite Punkt. Wer war dieser Mann, der den Krug getragen hat? Das war ein Knecht. Das war auf Russisch Sluga, Diener. Diener, Knecht. Sklave kann man nicht nennen, vielleicht weiß ich nicht, das klingt zu grob, zu böse. Aber das war der Diener, der seinen Hausherr liebte und vielleicht jeden Tag musste er zum Brunnen gehen, was nicht in der Stadt war. Der musste dieses Krug voll Wasser eingießen und musste über die Stadt gehen und tragen. War das ihm nicht langweilig? Jeden Tag dasselbe zu tun. Und der macht das schon wahrscheinlich jahrelang. Und eines Tages trägt er diesen Krug. Lass uns jetzt auf diesen zweiten Punkt schauen. Dieser Mann, der Krug getragen hat, der schaut, ihm geht jemand hinterher. Wahrscheinlich hat er ein komisches Gefühl. Mich verfolgt jemand. Ich muss wahrscheinlich meine Schritte ein bisschen schneller machen. Ja. Womit vergleicht die Bibel das Wasser? Wir wissen genau, ich gebe euch Wasser und ihr werdet nicht mehr durstig sein. Er hat das auch gesagt am Brunnen zu dieser samaritischen Frau. Ich werde euch Wasser geben. Das Wasser wird auch aus euren Lippen. Wasser, das ist Wort Gottes. Das sehen wir ganz, ganz oft in der Bibel. Das Wasser wird mit dem Wort Gottes verglichen. Und dieser Mann trägt diesen Krug jeden Tag. Tragen wir jeden Tag das Wort Gottes? Wenn wir davon nicht müde werden, jeden Tag diesen Krug mit Wort Gottes tragen, das heißt auch aufschlagen, lesen, persönlich was nehmen, leben mit diesem Wasser, weil wenn man nicht trinkt, spätestens nach 3 Tagen ist man krank oder man stirbt sogar. Wie ist es mit unserem geistlichen Zustand? Vielleicht manchmal trinken wir das Wasser, wo 2, 3 Tage schon vergangen sind und dann denken wir, jetzt muss ich mal die Bibel lesen, weil ich jetzt geistlich sterbe. Und dieser Mann hat fleißig das getan und Gott hat ihn genutzt. Und der zweite Punkt der Bereitschaft, trage das Wasser täglich. Und irgendwann wirst du den Auftrag auch genauso erfüllen, wie die Jünger erfüllt haben. Irgendwann schaut jemand dir auf deinen Krug, was du trägst, nicht auf dich, auf den Krug und geht dir hinterher. Und woher kommt dieser Mensch, der dir hinterhergeht? Wohin kommt er? Zu diesem Hausherrn? Zu diesem gut aufgeräumten Zimmer? Mag sein, aber das ist nur oberflächliche Gedanken. Nein, das bringt zu Jesus Christus. Weil in diesem Zimmer war Jesus Christus, der diesen Abendmahl gefeiert hat. Diese Jünger, die haben nachgefolgt. Also der erste Punkt. Sei bereit, das zu tun, was Jesus dir sagt. Und zweiter Punkt, trage diesen Krug des Wort Gottes. Und dann habe ich weitergelesen und dann habe ich noch an dritte Person gedacht, die genauso fleißig und erstaunt war, vielleicht wie dieser Mann mit dem Krug. Das ist dieser Hausherr. Er lebt in diesem Haus. Er ist reich. Er hat Knechte. Und einen Knechten schickt er immer Wasser zu holen. Und plötzlich kommen hinterher dem Diener zwei Jünger von Jesus Christus und sie sagen, Meister möchte, dass du uns zeigst das Zimmer, was du vorbereitet hast für Jesus Christus. Erstaunlich, ja? Dieses Hausherr, der reiche Mann, der hat seinen Besitz. Und er hat immer in einem Zimmer aufgeräumt. Wahrscheinlich hat er aufräumen lassen. Aber er hat immer gedacht, das Zimmer ist was Besonderes. Das Zimmer mache ich für irgendwas Besonderes. Und plötzlich kommt Jesus wie damals zu Zacchaeus. Erinnert ihr euch, wie Zacchaeus auf dem Baum Jesus Christus sehen wollte und Jesus Christus spricht ihn an und sagt, komm runter, ich muss bei dir zu Hause sein. Genauso ähnlich ist es auch hier. Diese Jünger sagen die Worte von Jesus Christus, er möchte bei dir Passahlamm essen. Lass uns überlegen, vielleicht haben wir auch unsere Häuser, unsere Wohnung. Wenn Jesus Christus jetzt jemanden zu euch schickt und sagt, ich brauche eure Wohnung, ich möchte bei euch Passa essen. Wie reagieren wir? Ich habe vor kurzem ein Beispiel gehört, das möchte ich gerne erzählen, beziehungsweise vielleicht sogar gesehen. Das war dargestellt als Videodatei. Drei Frauen hatten ein Hotel, da waren christliche Frauen. Und die hatten einen Vers am Hotel, dass man den Fremden aufnehmen soll, weil somit hat sogar Abraham Engel mal aufgenommen hat. Lesen wir in der Bibel, ja? Und die hatten aber nicht so viele Besucher da, die bezahlen konnten. Und oft war das so, gelegentlich war das so, dass die Leute nicht wirklich bezahlen konnten, aber die haben bezahlt ein bisschen was. Und dann kam eine Frau, die unterstützt hat, die hat gesagt, ihr müsst diesen Hotel zumachen. Es ist nicht mehr wirtschaftlich, macht das zu. Die sagen, okay, diese drei Frauen, die christlich waren, die sagen, okay, wir machen diesen Hotel zu. Wir werden nicht mehr jeden Tag kochen, wir werden nicht mehr auf Gäste warten. Aber eine Voraussetzung, wir lassen das offen für diejenigen, die kein Geld haben. Für diejenigen, die vielleicht Engel sein können. Die hatten diese Entscheidung getroffen, dass die das kochen werden, nur kostenlos, nicht mehr ums Geld. Ja, dann war es tatsächlich so, dass jemand gekommen ist mit einem Kind und die haben es aufgenommen und dieser Mensch mit dem Kind, Portemonnaie war gestohlen und die hatten kein Geld und die haben ihn aufgenommen. Und das ist eigentlich, ich wollte betonen, auf das Herz von diesen Frauen. Die haben es genauso vorbereitet, wie damals dieser reiche Mann für Jesus Christus vorbereitet hat. Der dritte Punkt. Wie bereiten wir unser Gut und Haben für Jesus Christus? Wie nutzen wir unser Gut und Haben für Jesus Christus? Also nochmal drei Punkte. Der erste, tu das, was Jesus Christus dir befiehlt oder sagt. Der zweite Punkt, trage das Wort Gottes. Und eines Tages wird Gott dich gebrauchen. Und dritter Punkt, das, was du hast, dein Gut und Haben, soll dem Herrn dienen. Und dann sehen wir, lesen wir, haben wir schon zusammen gelesen, zieht Jesus Christus in das Haus. Und ich möchte, dass wir uns nochmal vertiefen in diese Worte, die sind bei mir in der Bibel schwarz nochmal betont, wie Jesus Christus dieses Passafest mit Jüngern, mit Jüngern gefeiert hat. Lass uns nochmal vom Vers 22 lesen. Vom Vers 22, Kapitel 14. Und als sie aßen, nahm Jesus das Brot und segnete es. Er hat gebetet, gesegnet. Brach es und gab es den Jüngern und sagte, nehmt es, das ist mein Leib. Wenn wir das so vielleicht mehr als 100 Mal lesen, wir vertiefen uns nicht in den Sinn, was Jesus Christus da sagt. Aber er sagt, das ist mein Leib. Stellt euch vor, was die Jünger gedacht haben. Die schauen auf das Brot und sagen, das soll dein Leib sein? Die haben schon gewusst, dass man das Brot bricht im Rahmen dieser Errettung, dass der Erstgeborene nicht sterben soll. Aber in diesem Sinne, dass Jesus Christus Leib ist. Jesus Christus hat schon mehrmals gesagt, ich werde sterben. Die werden mich kreuzigen sogar. Er hat das vorhergesehen. Und dann weiter, Vers 23. Und er nahm den Kelch, dankte und gab es ihnen. Und sie tranken alle daraus. Und er sagte zu ihnen, nachdem sie getrunken haben schon, das ist mein Blut des neuen Bundes, das für viele vergossen wird. Das ist mein Blut. Das Blut von Jesus Christus, als er am Kreuz angenagelt war, war vergossen. Und wenn wir dieses Frucht, diesen Wein schmecken, an was denken wir? An Blut Jesus Christus. Sinnbild, er hat unseren Herzen damit gewaschen, wie ich schon am Anfang erwähnt habe. Ja, oft ist es nicht so, wir denken, was wir trinken, ist das Traubensaft oder ist das Wein? Und denken wir darüber, was nehme ich jetzt, Wein oder, es ist alles verkehrt. Das ist falsch. Wir sollen nicht dran denken, was ist das? Wir sollen an das Blut Jesus Christus denken. Und als ich mich mit 17 taufen lassen, habe ich zum ersten Mal Wein probiert. Und das ist der Eindruck geblieben, dieses Geschmack des Weines, das ist nicht unbedingt so süß und lecker und angenehm, sondern das war schmerzhaft. Ich habe dieses Gefühl sofort gehabt, das ist Blut Jesus Christus. Wir sollen nicht darüber nachdenken, was trinke ich jetzt? Es könnte auch Wasser sein, ja. Wichtig ist, dass wir an das Blut Jesus Christus denken. Das ist das Wichtigste. Was er auf Golgatha für uns getan hat. Wie er an meinem Herzen arbeitet. Wie er mein Herzen markiert mit seinem Blut. Geistlich gesagt. Und wie ich dann lebe. Und jedes Mal, wenn Juden damals eine Sünde getan haben, die mussten ein Opfer bringen. Und das war auch schmerzhaft. Jedes Mal war das, es hat auch Geld gekostet, jedes Mal. Weil ohne Vergießen des Blutes gibt es keine Vergebung. Und wenn wir irgendwas Schlechtes getan haben, wenn wir feststellen, dass unser Herz böse ist, dass wir jemanden verletzt haben, oder auch wenn jemand mich verletzt haben, was kann man da tun? Damals, die Juden, die hatten es einfach. Die haben einfach einen Lamm ausgesucht, einen jungen Lamm, die haben in den Tempel gebracht, die haben das Ganze gesehen, wie Blut vergossen war, und die haben gesagt, nein, beim nächsten Mal werde ich nicht beleidigt sein. Beim nächsten Mal werde ich nicht scharf mit meinen Worten umgehen, dass ich jemanden verletze, weil das ist Blut. Das ist kostbar. Ist es für uns Christen nicht genauso jetzt, dass wir, wenn wir jemanden verletzt haben, oder dass wir, wenn wir verletzt waren, Blut Jesus Christus sehen und das ist dafür vergossen. Wenn du jetzt Bitterkeit im Herzen hast, dann war dafür Blut von Jesus Christus vergossen. Ich möchte, dass wir heute diese drei Bereitschaften nicht vergessen. Und die drei Bereitschaften müssen in einem vereint sein, im Blut Jesus Christus. Weil, wenn wir dem Herrn dienen wollen und irgendwas uns stört, dann können wir nicht vollständig dem Herrn dienen. Und das, was uns stört, irgendwelche Verletzungen, die wir angetan haben oder die wir bekommen haben, ist heute die Zeit, dass Jesus Christus mit seinem Blut das abwischt von dem Herzen. Dass er vergibt. Dass ich genauso sagen könnte im Gebet, Gott, vergib demjenigen, der mich verletzt hat. Hilf mir, dass ich das auch mache, dass ich vergebe, dass ich genauso freundlich zu ihm bleibe, als ob nichts gewesen war, dass ich vollkommen vergebe. Wir werden gleich beten.